Ja, ihr dürft gerne wieder mit mir den Propheten Obadja aufschlagen, in der Reihe der kleinen Propheten. Und Joel, Amos, Obadja, da werdet ihr ihn finden, ganz am Ende des Alten Testamentes. Und da wollen wir heute fortfahren. Wir haben letztes Mal Gottes Walten in der Welt betrachtet, von dem hier in Obadja in diesem Propheten geschrieben wird. Und jetzt wollen wir weiter fortfahren. Ich lese uns den Text vor, dann schließen wir sofort wieder die Fenster, weil es heute wirklich sehr kalt ist. Und dann bete ich mit uns. Ich lese erstmal den ersten Vers und dann von Vers 10 bis Vers 17. Vers 1. Dies ist die Offenbarung an Obadja. So spricht Gott, der Herr, über Edom. Wir haben eine Botschaft gehört vom Herrn, und ein Bote wurde damit an die Völker entsandt. Auf, lasst uns aufbrechen zum Krieg gegen sie. Und jetzt ab Vers 10, wo die Grausamkeit geschildert wird, die dem Volk Israel damals auch widerfuhr, in dieser Zeit von dem König Joram, circa 850 vor Christus, wegen der Grausamkeit gegen deinen Bruder Jakob soll dich Schande bedecken, und du sollst auf ewig ausgerottet werden. An jenem Tag, als du dabei standest, an dem Tag, da Fremde sein Hab und Gut wegführten, und Ausländer zu seinen Toren einzogen und das Los über Jerusalem warfen, da warst du auch wie einer von ihnen. Du sollst aber deine Lust nicht sehen am Tag deines Bruders, am Tag seines Unheils, und sollst dich nicht freuen über die Kinder Judas am Tag ihres Untergangs und nicht dein Maul aufreißen am Tag der Drangsal. Du sollst auch nicht zum Tor meines Volkes einziehen am Tag ihres Unglücks und auch nicht dich weiden an seinem Unheil, an seinem Schicksalstag, noch deine Hand ausstrecken nach seinem Hab und Gut am Tag seines Unglücks. Du sollst dich auch nicht beim Scheideweg aufstellen, um seine Flüchtlinge niederzumachen, und sollst seine Entkommenen nicht ausliefern am Tag der Drangsal. Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Heidenvölker. Wie du gehandelt hast, so wird man dir gegenüber handeln. Dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück. Denn gleich wie ihr auf meinem heiligen Berg getrunken habt, so sollen alle Heidenvölker beständig trinken, und zwar den Zornkelch des Herrn. Sie sollen trinken und schlürfen und sein, als wären sie nie gewesen. Aber auf dem Berg Zion wird Errettung sein. Bis dahin lese ich uns den Text vor, wir können die Fenster wieder schließen. Und dann bete ich noch mit uns gemeinsam. Ja, wir wollen den Herrn bitten, dass er uns hilft. Herr, wir wollen dir danken für dein Wort. Und wir haben diese Hoffnung, dass es dein Wort ist, welches uns auch heute Morgen ein Segen sein möchte, uns ansprechen möchte, in unsere Herzen hineinreden möchte, dass dies auch geschehen kann. Dazu wollen wir dich bitten um deine Hilfe, Herr, um deine Leitung durch deinen Geist. Denn Herr, ohne deine Hilfe verstehen wir gar nichts, und ohne deinen Beistand, Herr, können wir dein Wort nicht aufnehmen. So bitten wir dich darum, dass du uns lehrst, wie ein Jünger zu hören, und uns reich segnest. Amen. Amen. Als damals der Knecht des Herrn, Obadja, heißt ja nichts anderes wie Knecht des Herrn, als der Obadja diese Prophetie aufgeschrieben hat, dieses Buch auch niedergeschrieben hat, da war er in einer Lage, die überaus schwierig war. Und von dieser Situation ist uns in diesem Buch auch berichtet. Er redet davon, wie einst ein Verwandter vom Jakob, der Bruder der Esau und daraus das hervorgehende Volk der Edomiter sich ganz schmählich gegenüber dem Volk Israel auch verhalten hat. Und er spricht davon, wie sie selbst auch eben in ihrem Hochmut, in ihrem Stolz sich erhoben habe und daran teilgenommen habe, das Volk Israel, das Volk Gottes zu verspotten und es also auszurauben und alles Mögliche zu tun, damit dieses Volk auch verachtet ist. Davon redet der Obadja und er erklärt es uns auch. Und wir haben letztes Mal feststellen können, dass Gott in dieser Zeit gewirkt hat und er kündigt dem Volk der Edomiter sein Gericht an. Gottes Walten in der Welt. Diese Edomiter, sie werden ins Gericht, auch ins gerechte Gericht Gottes gebracht werden. Und das haben wir das letzte Mal miteinander angesehen. Heute wollen wir darauf Acht haben und es uns näher anschauen, wie der Herr sein Volk stets im Auge hat. Gottes Achtsamkeit auf sein Volk. Wenn ihr jetzt keine Bibel in der Hand habt, empfehle ich es euch, eine aufzuschlagen, weil wir gleich auch Verse lesen werden und da könnt ihr dann dazu reinschauen. Dann hilft es euch, etwas besser zu verstehen, was ich euch auch weitergeben möchte. Das ist da eine große Hilfe. Gottes Achtsamkeit auf sein Volk. Wenn ihr für euch diesen Propheten Obadja lest, und ich hoffe, ihr tut es hin und wieder auch, dann ist es vielleicht für euch so, dass ihr sagt, ja, hier finde ich ja allerhand beschrieben, hier finde ich eben dieses Gericht beschrieben, welches über die Edomiter auch gehen soll und der Grund für dieses Gericht. Und ich finde auch beschrieben, all diese Mühe, die nun das Volk Israel auf Vers 10 und folgende damals erdulden musste. Aber wie kann ich denn Gottes Achtsamkeit für sein Volk feststellen? Wir können das tun und ich hoffe, dass wir das heute Morgen auch in der rechten Weise tun können, wenn wir genau hinsehen auf die Worte, mit der nun das Volk Israel in ihrer Not auch beschrieben wird. Und dazu müsst ihr eure Bibeln vor Auge haben. Und in Vers 10, ich fange es mal jetzt an und gehe es mit uns ein bisschen durch und ihr dürft mitlesen, dann ist es für euch auch ein bisschen besser möglich, das überhaupt nachzuvollziehen, was ich erklären möchte. In dieser Schilderung von Vers 10 an bis im Grunde genommen Vers 14, da haben wir eine unwahrscheinlich ausführliche Schilderung der Not des Volkes Gottes oder des Volkes Israel, wie immer man es auch sagen soll. Und diese Schilderung beinhaltet unterschiedliche Worte, die könnt ihr jetzt euch selber anschauen in eurer Bibel, und dadurch wird klar, dass Gott diese schwere Last, die sein Volk zu der damaligen Zeit zu tragen hatte, genau wahrgenommen hat. Also, Vers 10, schaut in eure Bibel hinein. Dort steht, wegen der Grausamkeit. Also, das ist das allererste. Grausamkeit. Hamas heißt hier eigentlich das hebräische Wort, das kennen wir heute noch aus, also der Politik in Israel, Palästinenser, eine Gruppe von den Palästinensern hat sich genauso genannt, Hamas, Gewalt, Unterdrückung, Misshandlung, Unrecht, das meint dieses Wort. Gott schildert die Mühen und die Nöte seines Volkes. Hamas, also Grausamkeit, Unterdrückung, Misshandlung, Unrecht. Er sieht genau, was seinem Volk widerfährt. Und dann heißt es weiter, wegen der Grausamkeit gegen deinen Bruder Jakob soll dich Schande bedecken und du sollst auf ewig ausgerottet werden. An jenem Tag, als du dabei standest, an dem Tag, da Fremde sein Hab und Gut wegführten. Also auch hier hat Gott Acht darauf, was seinem Volk widerfährt. Hab und Gut wird von ihnen weggeführt. Ausländer zogen zu seinen Tore ein und das Los wurde über Jerusalem geworfen und da warst du auch wie einer von ihnen. Du sollst aber nicht deine Lust sehen am Tag deines Bruders. Schadenfreude haben wir hier. Und das ist etwas, was Gott wahrnimmt, wenn andere lustig über die Christen sich machen und lachen und spotten. Er nimmt es genau wahr. Du sollst aber deine Lust nicht sehen am Tag deines Bruders. Am Tag seines Unheils sollst du dich nicht freuen über die Kinder Judas am Tag ihres Untergangs. Unheil, Untergang, auch dies, ne, Missgeschick, Elend, meint dieses Wort auch, umkommen, verloren sein, sich verwirren. Es lohnt sich genau diese Wörter anzusehen und festzustellen, Gott nimmt das alles wahr und er beschreibt es ganz ausführlich, die Situation des Volkes Israel. Und es geht weiter, Vers 12, und sollst dein Maul nicht aufreißen am Tag der Drangsal. Drangsal, Bedrängnis, das kommt dann auch in Vers 14 nochmal vor, ganz am Schluss, am Tag der Drangsal. Dann geht es weiter. Du sollst, Vers 13, nicht zum Tor meines Volkes einziehen am Tag ihres Unglücks, ne? Not. Dann geht in Vers 13 es weiter und es heißt, und auch nicht dich weiden an seinem Unheil, Böses, Übles, Schaden. Das ist das, was hier steht. So viel unterschiedliche Wörter gebraucht Gott hier in der Beschreibung der Not seines Volkes. Nochmal am Ende von Vers 13 steht es Unglück. Ist es euch überhaupt schon mal aufgefallen? Habt ihr es mal von der Seite her betrachtet? Manches Mal geht es uns so beim Lesen der Bibel an, schauen wir das an und sagen einfach nur, wie schrecklich hat das Volk Israel damals leiden müssen. Und es war wirklich auch so. Aber sie haben auch es sich redlich verdient, weil sie eben auch sich von Gott abgewandt hatte. Aber trotzdem, ich möchte es mal festhalten, mit denen viele unterschiedliche Worte, und die könnt ihr in eurer eigenen Bibel nachlesen und aufschlagen und sehen, Gott nimmt es ganz genau wahr, diese Laster, die seine, also sein Volk auf, das Volk Israel zu ertragen hatte. Gott ist achtsam auf sein Volk. In Jesaja heißt es einmal, und da steht das gleiche Wort wie Vers 12 und 14, in unserem Obadja, Jesaja 63, Vers 9, da steht über die Bedrängnis des Volkes Israel folgendes auch beschrieben. Jesaja 63, Vers 9, da heißt es, bei all ihrer Bedrängnis war er auch bedrängt. bei all ihrer Bedrängnis war er auch bedrängt. Gott hat Acht auf sein Volk und auf alle seine Nöte. Er sieht jede kleine und noch viel kleinere Not, also jede kleinste Not, durch die wir auch hindurchgehen. Und er kann diese Nöte schildern, so wie im Obadja Verse 10 bis 14 wir es uns jetzt auch angesehen haben. Das ist für uns etwas überaus Hilfreiches, wenn wir uns das merken. Meine Not, egal was auch immer es für eine Not ist, mit welchen Worten ich sie auch nun schildere oder auch darlege, Gott ist diese Not bekannt und er gibt große Acht auf meine Nöte. Er ist bedrängt in meiner eigenen Bedrängnis. Habt ihr euch schon eingereiht in die Reihen des Volkes Gottes? Habt ihr diesen Vorzug für euch schon persönlich kennenlernen können, in den Händen eines Erlösers sich zu befinden, der für einen sorgt und auf einen Acht hat, wenn man auch manches Mal schwierige Wege geführt wird? Warum stelle ich euch die Frage? Es ist ganz einfach, nur wenn wir in den Händen von dem Herrn Jesus Christus uns befinden und zu ihm gehören, wird uns diese Achtsamkeit in dieser Weise auch zuteil, nicht nur vom Wissen her, sondern auch vom Getragensein und von dem Mit auch Empfinden des Heilands ganz persönlich gesegnet und gestärkt zu werden. Dieses Mitempfinden. In ihrer Bedrängnis bin ich selber auch bedrängt. Es macht mir etwas aus, so wie es immer der Mutter etwas ausmacht, wenn das eigene Kind leidet. Aber diese Frage möchte ich euch stellen. Seid ihr Kinder Gottes? Gehört ihr zu dem Herrn Jesus Christus? Dann dürft ihr das für euch in Anspruch nehmen. Aber es ist wichtig, hier auch ganz genau darüber Bescheid zu wissen. Und ich möchte euch das nochmal versuchen, anhand von weiterer Verse etwas aufzuzeigen, wie wunderschön es ist, zum Volk Gottes zu gehören und seine Achtsamkeit für sich selbst auch zu erfahren. Im 2. Mosebuch, im 3. Kapitel, im 7. Vers, heißt es einmal wie folgt. Da heißt es: Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Was ist das für ein Segen, dass ich einen Herrn habe, der meine Schmerzen kennt? Egal, welcher Art sie auch sind. Was ist das für ein Segen, dass ich einen Herrn habe, der Acht auf mein Schreien hat, so wie es hier auch beschrieben wird? Ich habe ihr Geschrei gehört. Ich habe das Elend meines Volkes sehr wohl gesehen. Der Herr nimmt unsere Not wahr. Das heißt nicht, dass er uns alle Nöte erspart. Wir müssen durch viel Bedrängnis und Drangsal in das Reich Gottes eingehen. Aber der Herr nimmt unsere Nöte wahr. Er empfindet mit uns. Er spürt mit uns genau, wie sehr wir unter den Schwierigkeiten, durch die wir auch gehen müssen, zu leiden haben. Im Markus-Evangelium wird uns mal beschrieben, wie der Herr auf das Volk insgesamt auch sehr empfindsam ist, wie er mit ihnen fühlt. Im Markus Kapitel 6, Vers 34 heißt es, und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Wisst ihr, was ein noch viel größeres Problem sein kann als die Not, die ich schon habe? Das ist das Problem, dass ich glaube, dass niemand anderes meine Not wahrnimmt. Und sind wir mal ganz ehrlich, als Kind Gottes kann es einem manchmal auch so gehen, dass man gerade das sagt und so empfindet, Herr, du hast nicht Acht auf mich. Du achtest nicht auf meine Nöte. Ich leide und du siehst es nicht. Ich habe Schmerzen und du nimmst es nicht wahr. Es geht mir nicht gut und ich habe nicht den Eindruck, dass du dich darum kümmerst. Das ist etwas, wo wir alle miteinander als Kinder Gottes auch immer wieder zu kämpfen haben. Wir gehen durch Situationen hindurch, wie das Volk Israel, hier beschrieben im Buch Obadja, dass vieles uns zugemutet wird, viele Lasten auch auf uns gelegt werden, viele Schwachheit wir auch erfahren. Und mittendrin in dieser Zeit spüren wir manchmal gar nichts von der Fürsorge unseres Herrn. Und das habe ich jetzt bewusst so gesagt, wir spüren gar nichts. Aber es heißt ja gar nicht, dass der Herr nicht in seiner Fürsorge bei uns ist. Und es heißt gar nicht, dass er nicht mit uns empfinden würde. Im Augenblick aber spüren wir es nicht. Deswegen hat der Christ, das Kind Gottes, zu lernen, aus dem Glauben zu leben. Deswegen müssen wir die Bibel aufschlagen und sie uns betrachten und wie im Hebräerbrief es auch beschrieben wird, uns das auch zu Herzen nehmen, in den Nöten, in denen wir uns befinden, wo wir nichts spüren, dass wir dann trotzdem sagen, wie es auch heißt in Hebräer 4, Vers 15, wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Er kann mit uns empfinden, er hat Mitleid mit uns und er bürdet uns nicht Lasten auf, die so schwer für uns sind, dass wir unter ihnen so zusammenbrechen, dass wir gar nicht mehr zurechtkommen können und am Ende verloren gehen. Das macht er nicht. Es heißt im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen, Gott aber ist treu, er wird es nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Als der Obadja dieses Buch, dieses kleine Buch aufgeschrieben hat unter der Leitung Gottes, da hat er seine Leider auch gespürt. Die Not des Volkes Gottes war seine Not. Und jetzt hatte er es für sich selbst zu lernen. Ich, der Knecht des Herrn Obadja, ich möchte es lernen, dass der Herr auf mich Acht hat. An der Schilderung der ganzen Leiden des Volkes Gottes, des Volkes Israel, wie ich sie selber aufgeschrieben habe, sehe ich und nehme es wahr, dass der Herr alles sieht. Der kleinste Schmerz, die kleinste Wunde, bis hin zu dem größten Schaden. Er nimmt alles wahr. Er nimmt meine Verwirrung wahr. Das ist ein Wort, was hier auch vorkommt. Ne? Er nimmt meine Angst wahr. Das ist auch ein Wort, was hier vorkommt. Er nimmt meine Bedrängnis wahr, wenn ich zusammengeschnürt bin in meinem eigenen Herzen, sodass ich ganz arg verzweifelt bin. Er nimmt alle diese Dinge wahr. Schadenfreude, wenn andere über mich lachen, wenn sie haben, gut verteilen, wenn sie einfach auch mich selbst dann ganz verächtlich betrachten. Er nimmt das alles wahr. Und das ist das Allererste, was ich uns hier aufs Herz legen möchte, was ihr auch, wir alle miteinander gerade auch erleben oder erfahren in unserem eigenen Leben. Welche Zeiten wir jetzt auch in den vergangenen Tagen hinter uns gebracht haben, das alles, was wir erdulden, soll uns nie dazu verleiten, zu sagen, mein Herr kümmert sich nicht um mich. Das wäre völlig verkehrt, wenn wir so denken würden, wenn wir diesen Eindruck haben würden, mein Herr kümmert sich nicht um mich. Er legt mir Lasten auf und hilft mir nicht, sie zu tragen. Da ist ein Psalmist, der uns gerade diesbezüglich einen Nachhilfeunterricht gibt. Und der hat uns das mal so aufgeschrieben. Im Psalm 68 heißt es, Vers 20, gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unser Heil. Nehmt ihr das wahr? Manches Mal, wenn man selber leidet und Schmerzen erfährt, Lasten in seinem Herzen zu tragen hat, von denen man gar keine Ahnung hat, warum sie da sind, ist es ganz besonders schwer, das wahrzunehmen. Gott hat Acht auf mich. Das ist das Problem der Lasten, die man sich nicht erklären kann. Das ist das Problem eines schweren Lebens, welches man sich nicht erklären kann. Das Problem derer jetzt zum Beispiel, die gerade eben in einem Gefängnis sitzen als Kinder Gottes und die sich es gar nicht erklären können, warum muss ich so sehr leiden, während mein Bruder und meine Schwester in Europa jetzt fröhlich Weihnachten feiern können, unter einem Christbaum sitzen können und gemütlich essen und trinken können und ich werde hier gefoltert. Die können sich das nicht erklären. Wir können das uns auch nicht erklären. Also wir haben nicht die Weisheit dazu, das uns auch klar zu machen. Aber wir haben die Möglichkeit, das eine für uns zu sehen, was immer ich in meinem Leben erdulden muss. Egal, was auch immer es ist. Der Herr hat es nicht einfach zufällig in mein Leben hineingebracht und der Herr hat nicht einfach von seiner Seite aus daran Freude, mich also da auch zu malträtieren, zu quälen oder auch Schmerzen mir zu bereiten, sondern ganz im Gegenteil. Der Herr hat ein großes Mitempfinden mit meiner Not und er achtet auf mich in all meine Schmerzen. Also das nehmt bitte mit, egal was ihr selbst gerade auch für Schwierigkeiten und Probleme habt, denkt immer daran, der Herr weiß um das alles ganz genau und deswegen könnt ihr mit ihm auch ganz genau über diese ganz konkrete Schwierigkeit reden. Das ist das, was wir auch machen sollten. Wir sollten mit ihm darüber reden. Wir sollten sie nicht nur stumm erdulden, diese Nöte, sondern wir sollten die Achtsamkeit des Herrn für sein Volk so gebrauche, dass wir sagen, mit ihm kann ich darüber reden, was niemand sonst verstehen kann, kann mein Herr verstehen. Wo niemand sonst auch Ahnung davon hat und wo niemand sonst in der Lage ist, auch mir Rat zu geben, mein Herr kann mir dabei Rat geben. Und da komme ich jetzt zu dem Zweiten, was ich hier auch uns aus unserem Text mitgeben möchte. Das ist sein Trost für sein Volk. Also Gottes Achtsamkeit für sein Volk, das betrachten wir heute. Er sieht alles Schwere, was sein Volk erleiden muss und er tröstet sein Volk. Ja, wie tröstet er es? Er tröstet es mit seinem Wort. Als der Obadja hier diese Offenbarung bekommen hat, dann waren es die Worte Gottes, die ihn auch getröstet haben. So spricht Gott der Herr. Also ich werde euch beistehen. Ich habe den Edomiter gesehen, wie er sich gegenüber euch verhalten hat. Und ich werde auch es gar nicht zulassen, dass der Edomiter so weitermachen kann. Es wird ein Tag kommen, so heißt es Vers 17, aber auf dem Berg Zion wird Errettung sein. Der Trost. Der Trost, er kommt durch das Wort Gottes. Ganz einfacher Satz. Mein Trost, den Gott mir geben möchte, kommt durch sein Wort. Und wenn ich das gelernt habe von mich, werde ich auch für mich persönlich in Zeiten der Not ganz besonders die Bibel lesen. Und ganz besonders diesen Trost aufsuchen. Wenn mein Weg ein finsterer ist, dann werde ich ganz besonders mich auch dran machen, so wie es der Psalmist im Psalm 119 eben sagt, wieder Licht auf meinem eigenen Weg auch zu bekommen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119, Vers 105. Was machst du, wenn du in Not bist? Wisst ihr, was die Welt macht? Ihr kriegt es ja überall mit. Sie suchen die Ärzte auf. Oh, jetzt also habe ich dieses Problem und jenes Problem. Wir suchen ja auch die Ärzte auf. Es ist nicht so, dass wir, wenn wir Zahnschmerzen haben, uns selber behandeln würden. Das ist von daher auch ähnlich. Aber im Unterschied zu der Welt wissen wir, dass der Zahnarzt mich nicht trösten kann. Und der Arzt, der mich vielleicht im Krankenhaus operiert, kann mich auch nicht trösten. Der kann mir auch gar nicht mein Leben retten, weil ich ganz sicher sterben werde. Es gibt keine Behandlung, die dem Menschen hier auf der Erde ewiges Leben gibt. Ihr könnt auch zu Ärzten gehen und euch operieren lassen und immer wieder neu auch Medikamente einnehmen. Ihr werdet sterben. Also jeder von uns hier in diesem Raum wird sterben, wie alle Menschen auf dieser Erde eben auch gestorben sind. Das heißt, das ist kein Trost. Das ist keine Hilfe letztendlich. Das kann Schmerzen lindern, das kann helfen, in gewisser Weise auch ein bisschen es besser zu haben. Aber Trost kriegt man von daher nicht. Man kriegt auch nicht Trost von irgendwelchen Dingen, die in dieser Welt sich uns anbieten und die auch ganz oft so verkauft werden als Glücksbringer. Auch davon kriegt man keinen Trost. Nicht wirklich einen Trost. Man kann sich kurzweilig über etwas sich vielleicht freuen, aber wenn es darum geht, mit den großen Problemen des Lebens fertig zu werden, gibt es kein Licht und keinen Trost von daher. Das muss ich lernen, ich muss es verstehen. Und unser Psalmist im Psalm 119, der hat es für sich zu einer Gewohnheit gemacht und er sagt es uns im Psalm 119, Vers 52, wenn ich an deine ewigen Bestimmungen denke, o Herr, so werde ich getröstet. Gott tröstet sein Volk im Buch Obadja mit dem, was er ihm diesem Volk zu sagen hat. Und wir können diesen Trost auch empfangen, wenn wir es genau so machen und sagen, ich denke jetzt über das, was Gott mir zu sagen hat, nach. Wenn ich an deine ewigen Bestimmungen denke, o Herr, so werde ich getröstet. Macht es für euch. Tut es. Es ist ein Rezept, wo man nach Anweisung gebrauchen soll. Lesen Sie die Packungsbeilage. Ja?
Oder fragen Sie einen Apotheker.
Genau. Also macht es und tut es. Verwendet es für euch. Vielleicht darf ich es ja mal so sagen, manches Leid, welches auch erlitten wird und manche Not, die einzelne Kinder Gottes auch erleben, sind dadurch viel schwieriger, weil sie nicht in der Bibel lese und den Trost Gottes in Anspruch nehme. Und deswegen ist es notwendig, es ist wichtig, dass wir uns vom Wort Gottes trösten lassen. Und dass wir es lernen, es ist nicht etwas, was man leicht lernt. Aus mehreren Gründen. Nämlich in einer Zeit, wo ich in Not bin, habe ich sowieso keine Geduld. Und wenn ich da erst anfange, in der Bibel zu lesen, dann kann es einem so ergehen, man schlägt sie auf und jetzt liest man irgendetwas, man weiß schon gar nicht, wo man aufschlagen soll. Wo finde ich Trost? Ganz viele lesen dann vielleicht Bücher in der Bibel, wo sie eher dann auch verwirrt werden, als dass sie Trost finden. Sie haben sich das nie angestrichen in ihrer Bibel, diese Trostverse. Sie sind nicht so leicht für sie zugänglich. Sie haben sie nicht im Kopf, sie haben sie nicht auswendig gelernt. Und dann sind sie manchmal ganz ratlos und hilflos, wenn sie in einer Zeit sich befinden, wo die Not groß ist und sie wissen gar nicht, wo ist der Trost. Die Bibel hat nun mal über 1000 Seiten. Und wenn ich mir nicht selber die Mühe mache, mir vorher diese Dinge auch zu betrachten, sie anzustreichen, vielleicht auswendig zu lernen, dann ist es so, dass ich in einer Zeit der Not mich ganz schwer tue. Ich verstehe die Packungsbeilage nicht. Ich habe also meine Medizin in der Hand, aber ich verstehe sie nicht anzuwenden. Ganz viele Christen leiden unter diesem Grund. Sie verstehen nicht die Bibel für sich anzuwenden, die Worte Jesu in ihrem eigenen Herzen zu bewegen, wie die Maria es tat, als sie also von Gott Nachricht bekommen hat. Das ist wichtig, ne? Gottes Wort ist unser Trost. Aber was jetzt bei Gottes Wort ist unser Trost? Ich darf es euch auch versuchen darzulegen, während wir den Obadja immer noch im Hintergrund vor Auge haben, wie er getröstet wurde in seiner schwierigen Situation. Im Psalm 92, Vers 5 lesen wir, was unser Trost sein darf. Psalm 92, Vers 5 lesen wir, was unser Trost sein darf. Da heißt es: Du hast mich erfreut, o Herr, durch dein Tun. Und ich juble über die Werke deiner Hände. Das ist unser Trost. Gottes Werk, Gottes Tun. Das unterscheidet ein Kind Gottes von einem Weltmenschen. Der Weltmensch freut sich an seinem Werk. Und er ist auch überzeugt davon, dass sein Werk ein tolles Werk ist. Oh, was ich alles gemacht habe. Der Absalom hat sich ein Denkmal errichten lassen. Wie verzweifelt muss er gewesen sein. Ich muss doch was haben, ne, worauf ich schauen kann. Und dann kann ich das immer vor Augen haben. Ich bin doch auch jemand, der etwas kann. Das ist die Welt. Das ist also ihr Denken. Ne? Also, das habe ich gemacht. Klasse. Ne? Den Orden kann ich also jedem zeigen. Ne? Das kann ich jedem auch hinlegen. Aber für ein Kind Gottes ist das kein Trost. Für ein Kind Gottes sind die eigenen Werke nie ein Trost. Sie möge manchmal einem, wenn der Herr es schenkt, auch etwas helfen und etwas auch Ermutigung schenke. Aber im Kern, im Wesentlichen ist es uns sehr bewusst, dass in all unseren eigenen Werken die Sünde immer noch sehr stark am Wirken ist. Deswegen kann ein Kind Gottes sich nie an seine eigenen Werke so ergötzen, wie ein Weltmensch über seine eigenen Werke sich ergötzt. Ein Kind Gottes weiß sehr genau, all mein eigenes Tun ist durchwoben von meiner Sünde. Es gibt nur ein einziges Werk, welches wirklich rein und heilig ist. Nur eine einzige Person, die wirklich rein und heilig ist. Und das ist der lebendige, dreieinige Gott und sein Tun, sein Werk. Kann ich mir meine Sünde selber vergeben? Oh, ich streng mich an, ich bete 5 Vater Maria oder Ave Maria, wie auch immer sie heißen. Das ist die katholische Werkgerechtigkeit. ich streng mich an und jetzt bemühe ich mich. Und jetzt mache ich nochmal, nicht? Jetzt lese ich wieder die Bibel und bete und dann wird es schon gut, nicht? Und dann wird es schon recht. Gar nichts wird recht. Ich kriege keine Heilsgewissheit dadurch. Ich werde nicht getröstet von meinen eigenen Werken. Ich kann mir nicht helfen durch das, was ich selber tue oder getan habe oder tun werde. Mein einziger Trost ist das, was Gott getan hat. Du hast mich erfreut, o Herr, durch dein Tun und ich juble über die Werke deiner Hände. Unser himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast und ihn unter das Gesetz getan hast und er das Gesetz vollkommen für mich erfüllt hat. Ich danke dir dafür, dass er am Kreuz auf Golgatha alle meine Sünde auf sich genommen hat und sie bezahlt hat, die Strafe für meine Sünde bezahlt hat und mich versöhnt hat. Ich freue mich an seinem Werk. Ich danke dir, unser himmlischer Vater, dass du ihn auferweckt hast, dass er lebt, dass er auch in seinem ganzen Werk auch angenommen wurde. Ich danke dir dafür, dass er am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Wir vermögen nichts zu vollbringen, also was vollkommen wäre, was vor Gott Bestand haben könnte und uns ein Verdienst erwerben könnte vor ihm. Trost kommt nicht von uns und unserem Werk. Trost kommt von seinem Tun und von seinem Werk. Bitte denkt daran, wenn ihr Trost sucht, schaut auf Gott und seine Werke. Du hast mich erfreut, o Herr, durch dein Tun und ich juble über die Werke deiner Hände. Das will auch gelernt sein, sich über Gottes Tun und über das Werk seiner Hände zu freuen. Deswegen wird ein lebendiger Christ, der den Trost Gottes sucht, immer auch ein großes Anliegen haben, das Missionswerk Gottes auf der ganzen Erde, soweit er nur irgendwie kann, vor Augen auch sich zu stellen. Und sich zu freuen an dem Werk, was der Herr in Afrika, in Asien, in den USA, also in Amerika tut, in Australien und in Europa. Ja? So werde ich getröstet. Oh, der Herr wirkt Großes und Wunderbares und Herrliches. Wir schauen manchmal nur auf uns, oh, der Herr wirkt gar nichts. Ne? Nein, das ist nicht so. Schaut auf sein Werk, schaut auf sein Tun und blickt darauf, was er macht. Und lasst euch trösten von seinem Wesen. Wenn der Obadja nun eben sein eigenes Werk betrachtet und wahrnimmt, dass er in seinem eigenen Werk gar nicht Herrn genügen kann, dann muss er doch lernen, auf Gott zu blicken und sich über sein Werk zu freuen und an seinem Wesen sich zu freuen. Gottes Wesen ist unser Trost, nicht nur sein Werk und sein Tun, sondern seine Person, sein Wesen, seine Heiligkeit, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Reinheit ist unser Trost, seine Liebe ist unser Trost. Wir gehen jetzt mit großen Schritten hinein in diese Zeit, wo wir an das Kommen des Herrn denken. Und da heißt es in Jesaja 9, Vers 5, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst, sein Wesen. Mein Trost, er ist ein wunderbarer Ratgeber. Er ist ein ewiger Vater, er ist ein Friedefürst, er ist ein starker Gott. Sein Wesen ist mein Trost, seine Allmacht, seine Allgegenwärtigkeit. Ja. Seine Allwissenheit, mein Trost, seine Ewigkeit, mein Trost. Seine Gnade ist mein Trost. Ja. Und das will auch geübt werden. Wie tröste ich mich? Wie tröste ich mich? An ihm selber kann ich ganz viel Trost für mich auch erfahren. Im Titusbrief heißt es so wunderschön von ihm und seinem Kommen. Und das möchte ich auch hier ganz kurz noch vorlesen im Titus 2, die Verse 4 bis 6. Titus 2, die Verse 4 bis 6, da steht Folgendes. Titus 3 ist es, nicht Titus 2. Entschuldigung, Titus 3, Vers 4 bis 6. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Ich freue mich an Gottes Wesen, seiner Freundlichkeit, seiner Menschenliebe. So erstaunlich, dass er Menschen lieben kann. Trost, wir brauchen es. Gottes Achtsamkeit auf sein Volk. Er sieht alles Schwere, was sein Volk erleiden muss. Er tröstet sein Volk mit seinem Wort. Und gleich sind wir soweit und sind am Ziel angelangt. Er gönnt dem Feind, das ist das dritte und letzte jetzt, er gönnt dem Feind nicht den Sieg. Er gönnt dem Feind nicht den Sieg. Er gönnt den Edomitern und auch allen, die damals in dieser Zeit in Jerusalem eingefallen sind, nicht den Sieg. Er sieht es ganz genau, was sie seinem Volk angetan haben. Er hat große Acht darauf und er tröstet sein Volk und er gönnt ihnen nicht den Sieg. Es heißt, am Ende Edom wird untergehen, aber auf dem Berg Zion, Vers 17, wird Errettung sein. Es heißt in Vers 12, du sollst aber deine Lust nicht sehen am Tag deines Bruders. Du sollst es nicht erleben, dass mein Kind, sagen wir es mal mit anderen Worten, ganz und gar vernichtet wird. Ich werde es nicht zulassen, dass eins meiner Kinder verloren geht. Sie werden alle miteinander an meinem Sieg Anteil haben. Als der Josua einmal seine erste große Schlacht zu schlagen hatte gegen Jericho, und es war nun wirklich eine ganz schwierige Angelegenheit, denn Jericho war eine Stadt, die in sich also wirklich auch eine ganz kräftige Mauer hatte drumherum und nun auch gar nicht so leicht einzunehmen war. In dieser Situation, als das Volk Israel angekommen im verheißenen Land durch den überströmenden Jordan, habe gehen können, ganz trockenen Fußes, und nun diese erste große, starke, befestigte Stadt vor Augen habe, da hat es dem Herrn gefallen, selber auf die Bühne zu treten. Nicht, dass er sowieso nicht schon da gewesen wäre, aber er wollte es dem Josua ganz klar zeigen: Ich kämpfe diesen Kampf für euch. Ich streite für euch. In Josua 5, Vers 13, ich lese es uns mal vor, da steht es beschrieben. Es geschah aber, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah sich um. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Jetzt ist der Josua ganz verwirrt, nicht? Was ist jetzt hier, wie soll ich das einschätzen? Und Josua ging zu ihm hin und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Er hat nicht erkannt, dass es der Herr ist. Bis dahin hat er es nicht erkannt. Und jetzt redet er, der Herr, mit ihm, unser Herr. Er aber sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Jetzt am Tag dieses Kampfes, dieser Schlacht, bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen. denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Wenn ihr jetzt in der kommenden Woche eure Schlachter schlagt und in eure Kämpfe hineingeht und all die Riegel seht, die sich da auch um euch herum manchmal fischzurren und euch Angst machen und das Leben euch schwer machen, dann ja, wäre es wunderbar, wenn wir ihn sehen würden, wie er selbst an unserer Seite steht und sagt, jetzt bin ich gekommen. Jetzt für diese deine Schlacht, die du zu schlagen hast, stehe ich bei dir mit meinem Schwert in der Hand. Also mir muss ich das manchmal versuchen vorzustellen. Nicht? Also die Fantasie darf uns manchmal nicht davongehen, aber ist trotzdem etwas, wo es sich lohnt, sich das einmal vorzustellen. Ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Ja? So hat der Herr sein Schwert in seiner Hand, seine Allmacht, seine Kraft, seine Stärke und sagt jetzt, ich bin gekommen an diesem Tag. Ich weiß, was dir bevorsteht. Ich weiß es ganz genau. Und ich bin der, der wirklich auch in der Lage ist, das ist im Buch Obadja so schön geschildert, wie der Edomiter seine Weisheit verliert, wie er seine Kraft und seinen Mut verliert. Das wird beschrieben in Vers 8. Und da heißt es, werde ich, spricht der Herr, an jenem Tag nicht die Weisen aus Edom vertilgen und die Einsicht vom Gebirge Esaus und deine Helden Teman sollen den Mut verlieren, damit jedermann ausgerottet wird bei dem Gemetzel auf dem Gebirge Esaus. Der Herr sagt nichts anderes, ich werde dem Feind den Zahn ziehen, ich werde ihm seine Weisheit nehmen und ich werde ihm seinen Mut nehmen, damit seine Kraft nehmen. Das ist etwas, was wir wissen dürfen. Der Herr gönnt dem Feind nicht den Sieg. Der Herr gönnt dem Feind nicht den Sieg. Im Psalm 98, ganz am Anfang, wird es geschildert von dem Psalmisten. Und ich lese uns das auch vor, damit wir es hören können. Psalm 98, da heißt es, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Seine Rechte hat ihm den Sieg verschafft und sein heiliger Arm. Lebt ihr in dem Sieg des Herrn Jesus Christus, in dem Sieg, den er errungen hat am Kreuz auf Golgatha? Als Paulus der Gemeinde in Korinth geschrieben hat, eine Gemeinde, die durch viele Nöte und Schwierigkeiten hindurchgegangen ist, hat er ihnen genau dies auch mitgeben wollen, dass sie diesen Sieg des Herrn Jesus Christus vor Augen habe und darin lebe. Das sind meine letzten Worte, damit schließe ich nun auch hier ab. Gott aber, also 1. Korinther 15, Vers 57 ist das, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest und unerschütterlich. Nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Der Herr wird nie zulassen, dass der Feind siegt. Er gönnt dem Feind nicht den Sieg, aber auf dem Berg Zion wird Rettung sein. Während der Edomiter untergeht, wird auf dem Berg Zion Rettung sein. Mitte in der Schlacht stehend kann es ganz oft sein, dass wir die Niederlage eher vor Auge haben. Wir sind umzingelt. Ganzen schweren Geschütze, denen wir ins Angesicht schauen, die viele, viele Schüsse, die auf uns abgefeuert werden, die viele listige Anläufe des Widersachers, die viele Beschwerden, die wir haben. Mitten in der Schlacht kann es durchaus sein, dass wir am Wegrand den Edomiter sehe, wie er uns auslacht, wie er über uns auch schimpft, wie er sich daran freut, uns berauben zu können. Aber bitte vergesst nie, dass der Herr dem Feind den Sieg nicht gönnt, dass er nie es zulassen wird, dass ein einziges seiner Kinder nicht das Ziel erreicht. Vergesst nie, dass die Kraft des Herrn vollkommen ausreicht, um euch alle hindurchzutragen, um euch alle vollkommen zu befestigen, zu stärken, zu heiligen und auch zu verherrlichen. Vergesst es nie. Lernt, so wie im Alten Testament es in einer Schlacht beschrieben ist, auch zu tun, dass ihr vorher schon den Sieg ausruft. Kennt ihr die Schlacht, wo vorher der Dankchor schon auch losgezogen ist? Die Schlacht war noch nicht geschlagen. Der Feind war noch nicht überwunden, aber der Dank strömt schon vor Gottes Angesicht von einem Volk, welches ihm vertraut. Er wird dem Feind nicht den Sieg gönnen. Wir wollen ihn loben und preisen für seinen Sieg, den er uns schenkt. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. O Herr, du hast Acht auf dein Volk. Alle Leiden, alle Schmerzen, alle Nöte sind vor deine Augen. Vergib uns, dass wir so oft gar nicht daran glauben und in unserem Leid den Eindruck haben, dass wir ganz alleine sind und niemand uns versteht. Herr, wir danken dir, dass du uns sehr wohl verstehst und mit uns fühlst und mit uns bedrängt bist und uns auf deinen Schultern trägst. Danke dir auch dafür, dass dein Trost uns zuteil wird, dass du uns wörtlich mit einem Wort tröstest, dass du uns trösten möchtest mit dem oder in dem, dass du mit uns redest. Ach, wie erfüllt ist dein Wort von deinem Trost. Wir danken dir, dass es ein kräftiger Trost ist, der wirklich uns auch vermag zu stärken. Dein Werk und dein Tun sind unser bester Trost. Ach, und hab du auch Dank, dass wir siegen und überwinden werden und nicht der Feind uns besiegen wird und uns überwinden kann. Ja, wir dürfen teilhaben an deinem Sieg. Nun haben wir die schönste Botschaft auf der ganzen Erde, das Evangelium, welches wir auch weitergeben können. Hilf, dass wir es tun, von deinem Sieg zu sprechen und anderen doch auch Mut zu machen, dir zu vertrauen. Amen.